Ram 2024
Updates.
Tag 8.
Hey Flo, ich sag dir was. Ihr beiden, also es soll jetzt nicht um uns gehen, aber nur, wo ich gerade sitze und wo ich gerade aufnehme. Ich war heute in der Früh schon 3 Stunden Radl fahren, dann bin ich in Linz jetzt gewesen, hab da einen Vortrag gehalten, bei so einem Firmen-Event für Kunden und Mitarbeiter und Partner und sitze jetzt da im Auto am Rückweg in der Sonne auf einem Parkplatz nahe da, also beim Autobahnparkplatz. Ich glaube, mehr Ramp-Feeling geht gar nicht. Die Autos ziehen mir vorbei. Ich schwitze wie irre, hab nicht viel geschlafen und stehe irgendwo am Straßenrand.
Ja, und da hinten ist eine offene Iglo-Kühlbox auf deinem Rücksitz. Was ist denn da drin?
Ja, das war mir ein Werbegeschenk und die habe ich aber schon seit 20 Jahren, weil es ist schade, sie wegzuwerfen. Und da ist meine Jausen drinnen. Essen, trinken, hartes Brot, heißes Getränk. Halt, die Kühlbox hat die Sonne nicht komplett abhalten können.
Okay, gehen wir rein ins Rennen. Wir haben gestern da den großen Kampf um Platz 2 ausgerufen und versucht, Spannung zu erzeugen. Aber der Lukas Kaufmann dürfte uns gehört haben und der hat wieder ein bisschen aufs Gas gedrückt und hat jetzt eigentlich den alten, gewohnten Vorsprung wieder hergestellt.
Ja, ich habe heute nur sporadisch schauen können. Das war mein schwächster Tag bisher als Dot-Watcher und Fan. Aber ich habe das auch gesehen. Und es ist der Danny Chu mit seiner 10%-Regel hat dann meistens doch recht. Gell? Wir sind so mit Emotionen dabei und wir können uns einversetzen in die Teams und in die Fahrer. Welche Höhen, welche Tiefen es gibt, was alles schief gehen kann, wie man nochmal mit letzter Motivation einen Kraftakt vollbringen kann, aber die beinharten Zahlen sind oft wirklich ernüchternd, nämlich mehr wie 10% passieren normalerweise nicht mehr.
Aber es ist doch einiges passiert, es ist jetzt, also seit der gestrigen Aufnahme, ist es jetzt richtig in die Appalachen reingegangen, also Appalachian Highway und unendlich Höhenmeter und sie fühlen sich nur noch viel, viel länger an und es geht eigentlich nie mehr geradeaus. Es geht nur mehr bergauf und bergab.
Ich habe nochmal nachgeschaut, der Appalachian Highway ist ca. 200 Kilometer lang. Das sind 1,5 Time Stations, beginnt in Athens, Ohio und geht bis Clarksburg in West Virginia. Und das ist einer der brutalsten Abschnitte, vor allem sicherheitstechnisch. Das ist wie diese Autobahn nach Jefferson City, die wir schon beschrieben haben, nur das Stück ist mindestens doppelt so lang. Also 200 Kilometer ist rein diese Autobahn. Du gehst auf einer Autobahn bergauf, bergab die ganze Zeit. Einerseits cool, du kannst bergauf ziemlich Druck geben, weil es nicht so steil ist und bergab den Schwung mitnehmen, aber die LKWs und der Bahnenstreifen ist überfüllt mit Dreck und du musst teilweise auf der Fahrbahn sein. Dort ist aber der starke Verkehr. Es ist echt ein Horrorstück und ja, ich glaube, unsere 3 Spitzenreiter waren jetzt großteils in der Nacht dort. Da war es vielleicht nicht ganz so schlimm mit dem Verkehr. Dafür habe ich auch die Info gekriegt, dass gerade Baustelle ist, dass teilweise nur einspurig war. Das hat es wiederum schlimmer gemacht.
Wir haben in einer von unseren Ram-Episoden das mal kurz damit verglichen, also wenn man sich jetzt die Österreicher und Österreicherinnen, können Sie das sicher bildlich gut vorstellen, als würde man von Wien nach Graz auf der Autobahn mit dem Radl fahren. Das würde man nicht machen, außer bei so einem Rennen nach 8 Tagen am Fahrrad mit 10 Stunden Schlaf.
Das wäre ein eigenes Rennen an sich, gell? Aber das ist in dem Fall nur 1,5 von 55 Time Stations.
Ich habe ja ganz coole Erinnerungen an die Time Station in Cumberland. hast du da auch spezielle Erinnerungen oder eine von vielen?
Ja, Cumberland, also man kommt vom Appalachian Highway dann runter, dann geht's, dann denkt man sich endlich weg von dieser kriminellen Straße. Und als Lohn dafür fährt man ein paar enge Kurven und dann hat man die ersten Anstiege, wo es halt einfach dann richtig steil bergauf geht, so 10% plus. Und dann fährt man durch Clarksburg durch, da kann man erinnern, Flo, dass du einmal eine Frau müssen per Megafon oder per Lautsprecher öfters erklären, dass sie bitte nicht high-pfeifen soll und nicht immer so Gashupe gehabt oder so eine Trompete. Und ich war schon so genervt und so fertig, dass ich das so stressig empfunden habe, wenn ich an ihr vorbeigefahren bin und sie hat halt voller Freude, voller Euphorie uns angefeiert und hat mit der Gashupe dann irgendwie Lärm gemacht. Und das war mir schon so unangenehm. Das war eben dort am Ende des Highway. Und dann geht es nach Cumberland. Da sind bereits die höchsten Anstiege vorbei und in Cumberland beginnt die legendäre Jure Robitsch-Sonderwertung. Von Cumberland nach Hankook ist die Etappe, wo es jedes Jahr den Jure Robitsch-Preis gibt, weil das angeblich immer seine Lieblingsetappe war. Da sind vier steile Rampen drinnen und das ist sozusagen das Herzstück der Appalachen.
Genau, also wir haben schon mal gesprochen über die King of the Prairie Sonderwertung. Das sind drei extrem flache Timestation. Dann gibt es den King of the Mountain. Das sind die drei Timestations mit den meisten Höhenmetern. Und dann gibt es noch den Sonderpreis, den Jure Robitsch Award. Das ist die schnellste Zeit auf der Timestation.
War bisher immer so recht gut versteckt in Roadbook und in der Streckenbeschreibung, haben gar nicht alle gewusst, nämlich das war wirklich nicht allen bekannt, dass es das gibt. Ich habe es immer gewusst, weil ich wahrscheinlich einer der wenigen Menschen bin, der Newsletter liest und das RAM schickt dann immer so zwischen 3 und 8 Monaten nach dem Rennen so top aktuell aus die letzten Endergebnisse mit den Zusatzwertungen und da steht dann drinnen, welche Etappen zu welchen Awards gerechnet werden und wo, dass es den Jure Robitsch Award gibt und wenn man das liest, was die wenigsten tun, weiß man nächstes Jahr, wo es die Preise gibt.
Ja, und dann wird es auch kurzzeitig zumindest wieder ein bisschen eine Challenge zum Navigieren. Also du hast gesagt, es geht dann gleich mal in einen 10% steilen Anstieg rein und der biegt aber so komplett versteckt von einer Hauptstraße ab, dass du denkst, das ist irgendwie so eine klassische Wohnsiedlung, wo es nirgends hingeht, was so eine Einbahnstraße ist, aber auf einmal birgt man da ein, 90 Grad weg und auf einmal steht die Wand vor.
Hast du da schon am Leaderboard die aktuelle Rennsituation angeschaut und entdeckt, dass es einen Schwarm an gelben und hellgrünen Punkten gibt, die irgendwie jetzt mitten im Rennen aufgetaucht sind?
Ja, ich habe sie gesehen. Ich habe eine Vermutung, was das sein könnte, aber ich kann nur raten. Nimm an, wenn es ein Race Across the West gibt oder seit 20 Jahren gibt, gibt es heuer wahrscheinlich das erste Mal ein Race Across the East oder sowas in die Richtung.
Richtig, es gibt das erste Race Across the East. Wir haben noch mit der Isabel Pulver gewitzelt, wie sie bei uns in der Episode war, weil sie uns ja erzählt hat, es ist ihr zwischendurch recht schlecht gegangen. Dann hat sie quasi im letzten Drittel des Rennens nochmal sich neu fokussiert und sowas wie einen Restart gemacht in ihrem Kopf im letzten Drittel des Rennens und so hat es spaßmäßig Race Across the East genannt. Und das ist anscheinend jetzt tatsächlich echt Wahrheit geworden und das Rennen gibt es jetzt wirklich erstmals. Ich habe das komplett vergessen, aber heute am Tracker habe ich gedacht, ja, irgendwas muss da passiert sein. Dürfte anscheinend jetzt gestartet sein und jetzt, wo wir da quasi ein bisschen ratlos sind und nur schlechte oder Halbwahrheiten rausgeben, an der Stelle möchte ich bitte eins dazu sagen, ich habe jetzt auch eine Nachricht gekriegt, es ist sehr schön, mehr über den übers Mittelfeld im Rennen zu berichten oder übers hintere Feld. Flo, wir beide machen das wirklich so nebenbei am Abend und haben nicht den ganzen Tag Zeit, irgendwie zu recherchieren und über alle Hintergrundinfos uns zu informieren. Das heißt, bitte verzeiht uns, dass wir nicht so eine Redaktion haben, mit 20 Personen wie die Zeit im Bild oder sonst was, sondern ich sitze da verschwitzt in einem Auto am Bahnenstreifen und schaue am Handy, wo es Nikes gibt.
Ja, ich komme direkt von der Arbeit und müsste eigentlich noch Radfahren gehen heute, schauen, ob ich mich noch aufraffen kann. Ich habe gerade geschaut, wo das schnellste Achterteam ist, weil ich das immer so ein bisschen verfolgt. Die sind mit einem 39er Schnitt auf Meile 2200. Also die sind schon kurz vor Bloomington, was Wahnsinn ist. Also diese Geschwindigkeit, wenn man das einmal live erlebt hat, das ist unglaublich.
Absolut irre. Die haben jetzt schon einige Solo-Fahrer überholt und da müssen wir auch noch was nachreichen. Das hätten wir vielleicht gestern schon, hat sich das wahrscheinlich so unglücklich überschnitten, nämlich im wahrsten Sinne des Wortes unglücklich. Der Valero Zamboni ist ausgestiegen. Es gibt keinen triftigen Grund, also es ist weder ein Sturz noch ein körperliches Gebrechen oder so der Auslöser gewesen, aber es wurde auf Facebook Ram-Seite veröffentlicht, dass er einfach aus dem Rennen aussteigt, aus persönlichen Gründen. Er war langsam und hinter der Cut-Off-Zeit. Er hat quasi nach einer Woche circa erst den Halfway-Point gehabt, was trotzdem eine super Leistung ist, aber halt vom Reglement her zu lange dauert, um als offizieller Finisher gewertet zu sein. Und es war so windig momentan in Kansas. Die ersten Solo-Fahrer haben das noch nicht so richtig abgekriegt, aber das hintere Feld ist halt voll im Seitenwind, im Seitensturm drinnen gewesen. Es war fast unmöglich, Radl zu fahren. Man hat es auch bei den Teams gesehen, in Stories und Videos, dass richtig brutaler Seitenwind war. Und Valero Zamboni hat sich einfach nicht mehr ausgesehen, dass das irgendwie zu Ende zu fahren ist. Und es ist ja noch dabei gestanden, dass er bereits zum zweiten Mal eine Hüftprothese gekriegt hat. Abnutzungserscheinungen früher, und dann hat er seit 20 Jahren eine Hüftprothese drinnen, die ist jetzt erneuert worden, und es hat dann ein bisschen Komplikationen gegeben, hat längere Zeit braucht zum Heilen, hat den Trainingsfortschritt natürlich beeinflusst, und insofern war er jetzt einfach nicht dort, wo er sein müsste, um das Ram zu finishen, und ist jetzt leider ausgestiegen.
Ich würde fast mich wetten trauen, dass er nächstes Jahr noch einmal am Start steht. Ich kann es mir fast nicht vorstellen, ein Ram ohne Valerio.
Ja, und ich muss sagen, ich habe immer gemischte Gefühle. Ich finde es großartig, wie er als Mensch ist und wie er drauf ist und dass er sich nicht unterkriegen lässt und dass er dem Alter trotzt. Aber er ist 70 und das Rennen ist nicht ohne für den Kreislauf, für den Körper. Ich hoffe, er überlegt es gut. Und ich muss nur sagen, er hat uns schon bewiesen, was er alles drauf hat und wie hartnäckig er ist. Und wenn er es nicht mehr fährt, ist er für mich der gleiche Held. Vielleicht sogar der größere.
Weil du vorher gesagt hast, es war der Wunsch da, noch ein paar Analysen aus dem Mittelfeld. Das können wir nicht bieten, haben wir gesagt, auch weil wir dort in diese Teams leider jetzt nicht so einen guten Draht haben und so zu wenig Insights haben einfach. Aber da gibt es vielleicht eine Frage, die wir gestern nicht beantworten haben können, die da lautet, ob Hobbysportler auch die Chance haben, das Rennen in der Karenzzeit zu finishen. Und bevor ich da an dich übergebe, möchte ich mal vorausschicken, dass alle da am Start in der engsten Definition des Wortes Hobbysportler und Hobbysportlerinnen sind. Ja, also niemand dort wird nur fürs Radfahren bezahlt und wird alles abgenommen. Und das heißt aber nicht, dass das nicht Top-Athleten und Athletinnen sind, die unglaubliche körperliche Voraussetzungen erfüllen, um da am Start zu stehen. Aber ich habe gestern mir das noch ausgerechnet, um bei der Distanz, die das Rennen heuer hat, in der Karenzzeit zu finishen, müsste man pro Tag, pro 24 Stunden 416 Kilometer fahren. Und das ist nicht unmöglich.
Ich habe das immer mit 400 gerundet, wenn man es jetzt allgemein sehen will, nicht jetzt auf diese Distanz in diesem Jahr und nur damit man Vorstellung hat, wenn man 400 Kilometer fährt pro Tag, ergibt es 16 Stunden lang 25 km/h Durchschnitt und 8 Stunden Pause. Das ist definitiv realistisch, wenn man es ordentlich angeht und wenn man nicht am Anfang sich kaputt fährt und dann leidet, aber 16 Stunden lang ein 25er Schnitt mit 8 Stunden Pause ist, glaube ich, machbar.
Soll das überhaupt nicht geringschätzen. Also man muss schon trainieren und in einer guten körperlichen Form sein, aber es ist nicht unendlich weit weg.
Flo, ich habe ein paar Anekdoten. Zum Thema, wie geht es einem mit Schlafentzug, wenn es einmal so richtig einschlägt, was bedeutet eigentlich das Rennen am letzten Tag fertig zu fahren? Es hat nämlich einer meiner Betreuer hat immer gesagt, der letzte Tag ist so schwer wie das ganze Rennen bisher. Klingt jetzt ziemlich dramatisch, kann es aber durchaus sein. Es kommen halt echt viele Sachen zusammen und der Schlafentzug nimmt wirklich neue Formen an. Es beginnt halt am Anfang des Rennens mit Augen fallen zu und man ist müde, man ist unkonzentriert und bei den Appalachen wirkt es dann halt eher so aus, dass du halt einfach wirklich irre wirst und vergesslich wirst und Verfolgungswahn ein bisschen hast und glaubst, du fährst seit 3 Tagen im Kreis und deine Crew belügt dich und schickt dich die falschen Strecken und alle möglichen Dinge. Ich habe zum Beispiel einmal auf dieser Timestation von Grafton nach Kaiser, mittlerweile ist es ja von Grafton nach McHenry, da habe ich jedes Jahr habe ich dort einen ganz schlimmen Einbruch gehabt und da habe ich wirklich gemerkt, es ist jetzt wie ein Filmriss, du kannst im Nachhinein an nichts mehr erinnern, du verlierst komplett den Bezug und meistens hat ein Powernap geholfen und ich glaube es war 2018 oder 2019, bin ich wieder an der gleichen Stelle gefahren. Das ist immer die gleiche Kreuzung gewesen. Ich weiß es noch ganz genau. Da war eine Stopptafel, man fährt gerade drüber und kurz vor oder kurz nach dieser Stopptafel jedes Jahr der Einbruch. Und ich sage zum Kogi und zum Max im Auto, Burschen, ich fühle mich so super. Ich weiß, da vorne ist die kritische Stelle, heuer kommt kein Einbruch. Ich bin so fokussiert und wir fahren jetzt diese Passage einfach durch. Und 5 Minuten später habe ich einfach gemerkt, mir zieht den Boden unter die Viers weg. Ich verliere gerade, mein Gehirn verliert gerade die Kapazität, irgendwas zu begreifen. Und der Kogi hat sich erinnert, nochmal 2 Minuten später habe ich einfach nicht mehr gewusst, wo ich bin und ich habe mir so ein Powernap machen. Das war echt wirklich komplett irre. Also das geht innerhalb von einer Minute auf die andere und du bist von komplett klar bis vollkommen daneben und kannst nicht mehr fahren.
So, ich habe jetzt nur kurz geschaut, diesen Zwischenstand in Kilometer umgerechnet. Also, Sie sind jetzt da auf 4540 Kilometer. Das heißt, es sind immer noch knapp 500 Kilometer zu fahren. Also für den ersten, ja, für die anderen noch mehr. Also, es ist okay, an einem guten Tag perfekt vorbereitet, perfekt ausgeschlafen, mit perfekter Verpflegung, kann man 500 Kilometer in 24 Stunden fahren. Aber nach 8 Tagen Radfahren sind 500 Kilometer noch richtig, richtig weit. Und auch wenn es auf der Karte nicht weit ausschaut und wenn man glaubt, man kann das Meer schon riechen, jeder einzelne Meter muss gefahren werden und das ist richtig schmerzhaft.
Am besten ist, man sitzt im Betreuerteam und sagt zum Radlfahrer, es ist nicht mehr weit. Gute Stimmung garantiert.
Gute Stimmung garantiert. Ja, wenn man nicht sogar aus dem Pacecar rausfliegt und dann die 500 Kilometer zu Fuß heimgehen muss.
Es ist wirklich nicht mehr weit, aber es ist, wenn du das am Radl sitzend hörst und du denkst da, Alter, ihr da drüben im Auto, ihr wisst nicht, wie schlecht es mir geht, ihr habt keine Ahnung, in dem Zustand ist jeder Kilometer ein absoluter Wahnsinn und jetzt sind noch 200, 300 Kilometer, was auch immer und du sagst, das ist nicht mehr weit. Aber wir haben das viele Jahre lang immer wieder besprochen und am Schluss hat das niemand mehr zu mir gesagt, weil das war einer der wenigen garantierten Situationen, wo ich echt ungut geworden bin, wenn diese Worte gefallen und sind.
Das sagt man auch nicht, wenn es nur mehr 100 Kilometer sind.
Nein, weil 100 Kilometer ist nicht wenig und in dem Zustand ist es richtig schwierig. Und wenn man dann auch so sagt, ja, das ist wie von Graz zu deinen Eltern, denke ich mir so, ja, aber in dem Zustand würde ich nicht zu meinen Eltern fahren können. Also man wird durch die Müdigkeit perfekt in dem, dass man aus jedem gut gemeinten Tipp was Negatives rausfindet.
Was sehr spannend ist, also der Jimmy Rohn ist jetzt durch die Time Station 49 Hankook. Die nächste, die 50, ist Rouserville. Und das ist dann die letzte, wo wir zwar mitreden können, weil da setzt dann die Streckenänderung ein. Das heißt, die letzten Time Stations sind für uns beide neu. Die kennen wir nur vom Dotwatchen jetzt.
Ja, vollkommen richtig, ja. Auf das bin ich auch schon gespannt. Morgen habe ich wieder besser Zeit zum Zuschauen. Ich habe mir zum Jimmy noch ein paar Dinge notiert. Und zwar, ich habe auch immer selber Probleme gehabt mit dem Übergang von West Virginia nach Maryland, weil sie irgendwie die Landschaft bzw. die Straßen und die Häuser ändern. Ich habe das in Erinnerung, die Häuser sind plötzlich rot mit so weißen Dächern. Und ich habe mir gedacht, hey, wir sind total falsch, es kann nicht stimmen, wir sind doch nicht richtig, wir sind doch nicht in den USA, das schaut aus wie Norwegen. Und weil ich halt irgendwie so die Bilder im Kopf habe von diesen roten norwegischen Holzhäusern in den Fjorden am Strand irgendwo. Und das hat mich völlig verunsichert und ich habe mir vor kurzem einmal gedacht, für den Jimmy muss das vielleicht auch irre sein, dass er sich denkt, er ist zu Hause oder vielleicht ist er eh klar genug im Kopf, aber es ändert sich dann irgendwie auch der Straßenbelag. Plötzlich sind die Straßen wunderschön. Maryland hat anscheinend ein bisschen mehr Geld zur Verfügung, investiert mehr in Straßenbau. West Virginia ist einer der ärmeren Bundesstaaten, da sind die Straßen richtig schlecht beieinander. Und dort, wo das Schild ist, Welcome Maryland, von dort weg, glaubst du, du fährst auf dem Teppich. Das alles belastet halt deine Psyche, wenn du so wenig geschlafen hast in den letzten Tagen. Und da bin ich auch wirklich gespannt, wie es psychisch jetzt zum Beispiel dem Dominik geht im Vergleich zum Lukas und dem Jimmy. Und an der Stelle muss man sagen, Lukas und Jimmy fahren ein außerordentlich gleichmäßiges und perfekt geplantes Rennen. Zumindest wirkt es so. Die Schlafpausen sehr kurz und sehr regelmäßig.
Ganz genau, ja. Ich habe jetzt da noch zwei Fragen, die ich gern beantworten würde. Der Robert Müller fragt, ob Aero-Verkleidungen erlaubt wären. Und ich glaube ja. Also es gibt beim Ram zwei Kategorien. Fahrrad, ja. Und das ist, glaube ich, recht einfach definiert mit aufrecht sitzen und zwei Räder. Und dann gibt es Human-Powered Vehicle. Das sind heuer keine am Start, glaube ich. Das wären dann Liegeräder, wo dann auch Vollverkleidung erlaubt ist. Aber ich glaube, innerhalb der Fahrradkategorie sind Aero-Verkleidungen, glaube ich, erlaubt.
Ja, vor allem diese Liegeräder, die Recumbents, sind in den USA sehr beliebt. Von dem her. Aber da soll man am besten direkt nachfragen und sich gleich anmelden. Gibt jetzt sicher noch den Frühbucherrabatt für nächstes Jahr.
und eine Frage, die öfter kommt, die ich auch gern beantwortet hätte, von dir vielleicht sogar. Wie wird sichergestellt, dass nicht geschummelt wird?
Ja, nicht geschummelt wird deswegen, weil, glaube ich, erstens einmal Fairplay herrscht als Grundstimmung, weil unter anderem auch kein Preisgeld zu gewinnen ist. Deswegen sage ich oft einmal, ich finde es gut, dass es nicht um Geld geht, sondern wirklich nur um ehrlichen Sportsgeist, um ein bisschen was wie Ehre oder Anerkennung im weitesten Sinne. Aber eigentlich geht es in Wirklichkeit einfach um kein Geld. Und das ist ganz wichtig, weil wenn es da um große Summen geht, wird sicher mit allen möglichen Tricks versucht zu betrügen. Und wie man tatsächlich betrügen könnte, ja, es gibt Geschichten in anderen Rennen, beim Race Across Italy ist das passiert letztes Jahr, dass jemand beim Auto festgehalten hat. Theoretisch könnte man vielleicht einen Akku ins Radl einbauen, die Räder werden gecheckt, aber du kannst halt auf 5000 Kilometer nicht jeden Fahrer auf jeden Meter dauernd überwachen. Das heißt, theoretisch gibt es Möglichkeiten zu betrügen. Ich glaube, es ist sehr fair, es passiert kaum was in die Richtung und das ist ja gut so. Aber natürlich, wo ein Wille, da ein Weg. Wer darauf aus ist, sich selbst und die anderen zu belügen und zu bescheißen, der wird sicher eine Möglichkeit finden. Aber ich glaube, beim Ram ist da nicht viel in die Richtung los.
Sehr gut, ja. Jetzt, was ein paar Mal gekommen ist als Fragen, ist, dass dieser Pan-America-Rekord angesprochen worden ist. Vielleicht auch deshalb, weil der aktuelle Pan-America-Rekordhalter am Start ist, aber nicht vorne um einen Sieg mitfährt. Aber ich denke, die zwei Dinge kann man einfach überhaupt nicht miteinander vergleichen. Und weil man schnell im einen ist, heißt das nicht, dass man schnell beim anderen ist.
Ich glaube sogar, dass sich das fast ein bisschen ausschließt teilweise. Man muss beim Ram schon sehr, sehr schnell Radfahren kennen. Und bei Projekten, die 3 Monate durchgehend dauern, sind ganz andere Fähigkeiten gefragt. Und deswegen, ja, überhaupt nicht zu vergleichen. Und ich muss ehrlich sagen, wir kennen auch nicht über jeden Teilnehmer den kompletten Hintergrund wissen. Und deswegen ist es sicher eine Idee für die Zukunft, vielleicht da einmal genauer hinzuschauen. Aber jetzt im Zuge der Ram Specials haben wir das nicht unterbringen können. Ich habe noch ein paar Ideen, bevor wir die Ideen ausgehen. Und zwar, wir wollten ja jeden Tag eine lustige Geschichte über geglückte, missglückte oder kuriose Klopausen bringen. Und da habe ich noch einen Höhepunkt. Das war nämlich auf einer der letzten Time Stations in der letzten Nacht. Es war so, ich bin am Radl und sage, ich muss bitte dringend aufs Klo gehen. Und wir sind in bewohnter Gegend, es gibt keine Grünflächen, es gibt keinen Pannenstreifen. Ja, ich habe versucht, es rauszuzögern, es hat irgendwie nicht aufgehört, permanent Siedlungen und Häuser. Und dann habe ich gesagt, okay, hilft nichts, da vorne ist irgend so eine Einfahrt, so Parkplatz oder sowas ähnliches. Und dort fahren wir hin, dann bin ich dort im Gebüsch gewesen und erst beim Wegfahren haben wir gesehen, als die Scheinwerfer vom Auto so beim U-Turn rundherum geleuchtet haben, haben wir gesehen, dass ich gerade im Zierbeet von der Bank of America am Klo gewesen bin. Und da haben wir sehr viel lachen müssen, die nächsten Stunden. Und es war kein Anschlag auf die Finanzbranche, das war einfach wirklich nur ein Versehen.
Ja, es wird schwieriger. Also am Anfang in der Wüste in Kansas, da ist es recht leicht, zumindest das kleine Geschäft draußen zu machen. Aber es wird immer dichter besiedelt. Es wird immer schwieriger.
Ich habe nicht gesagt, ob klein oder großes Geschäft. Ein bisschen Fantasie darf jeder haben.
Ja, genau. Und ich werde es jetzt auch nicht verraten.
Bevor uns die Zeit davon galoppiert und ich da im Auto endgültig mit der Rückbank verschmelze, ich habe 3 Sprachnachrichten, und zwar von unseren Spitzenreitern. Und ich denke, wir sollten die abspülen. Ist das okay für dich?
Für mich ist das okay, ja. Verschmelze mit meinem Bürostuhl. Ja, feinstes Kunstleder auf nackten Oberschenkel.
Beginnen wir mit unserer Außenstelle in Norwegen und schalten zu unserem Korrespondenten Tobias. Und ich muss ja jetzt noch mit der Maus am Armaturenbrett im Auto genau da anklicken.
Ja, hallo lieber Straps, hallo lieber Flo, hier spricht nochmal der Tobias, euer Korrespondent aus Skandinavien. Da es jetzt für Jimmy quasi schon fast auf die letzten Meter vom Race Across America ist, habe gedacht, ich gebe nochmal kurz ein kurzes Update, was sie bei ihm so tut. Also sein Tag hat heute um 2 Uhr Ortszeit begonnen, nach einer 90-minütigen Schlafpause, und aktuell befindet er sich schon stark am Weg Richtung Time Station 49 in Hancock. Ja, die letzten Gegenanstiege, sie haben gesagt, sie brauchen nur ca. 120 Kilometer, um aus den Appalachen raus zu sein. Danach wird es relativ einfach. Plan von einer war, also um 2 in der Früh, wie sie losgefahren sind, haben sie gesagt, das war die letzte geplante Schlafpause und sie wollen jetzt so schnell wie möglich im Ziel sein. Aktuell führen einem nur so 200 Meilen und sie haben gemeint, das fordern wir durch. Aktuell ist 8 Uhr in der Früh in Washington. Ich glaube, das geht sich aus. Sie wollen dann auf jeden Fall live gehen. Wenn er im Ziel ist. Plan ist vor Mitternacht. Das wäre dann bei uns morgen in der Früh.
Ja, danke nach Norwegen. Ich habe gestern auch noch beim Jimmy gesehen, sie haben einen Defekt am Autoreifen gehabt. Flo, hast du das auch gesehen? Oder kannst du uns vielleicht erklären, nein, was das fürs Team bedeutet und wie sich das auswirken kann im blödesten Fall? Weil man jetzt einfach sieht, ja, die Positionen sind gut abgesichert, aber es kann immer noch was passieren und auch wenn es eine Panne am Auto ist.
Ich hab's nicht gesehen. Autopannen sind unglaublich bitter, weil zu dem Zeitpunkt im Rennen willst du, auch wenn es tagsüber erlaubt wäre, den Radfahrer nicht mehr alleine losschicken. Wir haben gerade geredet über die Autobahnen oder über den viel befahrenen, verkehrsreichen Straßen. Im schlimmsten Fall stehst du eine ganze Nacht, weil in der Nacht ist es jedenfalls verboten, den Radfahrer allein fahren zu lassen, ohne Auto. Ich weiß jetzt nicht, wie die Crew vom Jimmy aufgestellt ist. Bei dir war es immer so, dass das Medienauto auch als Notfall-Pacecar hergerichtet war. Das heißt, die so Basic Pacecar-Features hat es gehabt. Das heißt, bei einem Ausfall vom Pacecar hätte man mit dem Medienauto weiterfahren können.
Dann schauen wir weiter. Zweiter auf der Strecke, Lukas Kaufmann, nach wie vor super unterwegs und auch er hat uns was zukommen lassen.
Sola. Also Lukas,
die letzten Meilen, wie geht's da?
Servus Christoph, servus. Ja, jetzt sind 500 Meilen vor dem Ziel. Ich bin jetzt endlich da in der Gegend, wo du im Podcast immer gesagt hast, wo ich mich am wohlsten fühle. Da hast du natürlich absolut recht. Ich fühle mich zwar mit dem Zeitfahrer jetzt auch weit wohler wie früher, aber in die Berge, da bin ich daheim. Und ja, bin schon müde und so weiter, wie du, ja, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Aber das Wetter passt gut und versuche die letzten Kilometer da jetzt noch voll zu genießen und bin unendlich dankbar, dass ich so ein tolles Team habe. Danke für alles, Christoph.
Super, danke dir.
Klingt unglaublich frisch.
Ja, klingt unglaublich frisch.
An Tag 1.
Faszinierend, der Lukas. Man hat zwischendurch den Eindruck haben können, dass er nicht mehr so frisch ist, aber ich finde es trotzdem, gerade das finde ich auch so spannend, du weißt halt nie, gell? Ist das gerade ein guter Moment oder ist das andere gerade ein schlechter Moment? Ist das ein bisschen Blöffen? Den Podcast suchen doch mehr Leute, will man da vielleicht ein Signal ausschicken, dass man eh gut drauf ist, in Wirklichkeit kämpft man total oder umgekehrt, man ist gut drauf, sagt es aber nicht, will ein bisschen das Leiden vorschieben, um dann überraschenderweise doch schnell zu sein. Man weiß es echt nicht. Das ist so spannend. Man wird viele Geschichten erst am Schluss verstehen. Aber der Lukas hat es jetzt wirklich wieder gefunden und hat in den Bergen offensichtlich wieder starke Zeiten hingelegt.
Ja, du hast ja zu dem Zeitpunkt so gut wie keine Stimme mehr gehabt und nur mehr gekrächzt.
Ich habe jetzt gerade ein leichtes Verbindungsproblem gehabt, aber ich glaube, du hast gerade irgendwas gesagt und ich spüre jetzt einfach in Dominik Meierhofer ab, weil von dem haben wir auch was gekriegt.
Hallo Flo, hallo Christoph und liebe Sitzfleisch-Community.
Servus.
Wir sind gerade die Nachmittagsschicht vom Dominik. Das ist einmal der Benni.
Hi, servus.
Die Petra, unsere Teamärztin. Und kümmert sich jetzt um die Ernährung und ich mache die Navigation. Wir fahren gerade Richtung Nein, West Virginia. Time Station 43 ist die nächste. Wir wissen leider nicht, wie man es ausspricht. Chili Cotti oder so.
Ja.
Irgendwas mit Chili.
Auf jeden Fall kriegen wir dann oben Chili con Carne.
Ja, das muss dazu passen. Da bekocht uns unsere Wohnmobil-Crew. In Domigat, super. Zeige mal her. Der klar, ein paar Wehwehchen haben wir natürlich, aber nichts, was die Physio und die Ärztin nicht wieder wegkriegen. Er ist super motiviert, er kämpft und er weiß, es ist nicht mehr weit bis ins Ziel. Und das ist gerade eine riesige Motivation für ihn. Vor allem seine Mädels, seine Freundin und seine Tochter, die sind gerade im Flieger. Die dürfen jetzt in 2 Stunden in Washington D.C. landen. Und ja, wir sind ein bisschen schockiert von den Autos da. Es ist ein Psychoterror mit den ganzen Pickups, die sind so laut. Auf jeden Fall, seine Mädels kommen in 2 Stunden an und die warten dann bei uns im Zoo. Und das ist die größte Motivation für Tommy. Wir sind jetzt da auf der Karte. Also, es geht jetzt nur Richtung Appalachen und dann fahren wir schon ins Ziel. Es ist der Zielsprint.
Ja, geht da hin,
ja.
Wir sind echt alle voll stolz auf den Dominik. Er macht das extrem gut. Er ist nicht irgendwie krantig zu uns, er behandelt uns super. Auch wenn es mal scheiße läuft, es ist trotzdem immer der Respekt da, es passt. Wir sind eine super Mannschaft auch. Wir haben eine super Ärztin mit, die was den Dominik versorgt, wenn es mal gerade nicht mehr ganz so passt. Oder auch uns versorgt, wenn man mal schlafen kann.
Oder mal Häusle haben.
Oder mal Häusle haben oder sonst Zugwind. Was.
Ja.
Aber es ist wirklich perfekt, wie das läuft bei uns. Und wir sind alle voll zufrieden. Und unsere Strategien verraten vielleicht nicht.
Aber ich glaube, es geht uns gut auf.
Aber es wird ganz gut passen für uns.
Ja.
Ja, also der Verkehr ist, also zumindest haben sie jetzt nicht davon berichtet, dass eine Bierdose nach dem Fahrradfahrer geworfen wurde. Das haben wir auch schon erlebt. Aber der Verkehr ist stressig, die Autos überholen knapp. Und je länger das Rennen dauert, desto mehr zehrt es an Arm. Aber was ich vorher noch sagen wollte, ist, ich fühle das Video total, weil da gibt es einen Schwenk durchs Pacecar und ja, so schaut nach 8 Tagen Pacecar eben aus. Da ist die perfekte Ordnung nicht mehr ganz so gegeben und das langsame Denken, wo ist man eigentlich, und man muss im Roadbook nachschauen, obwohl man eigentlich seit 3 Stunden auf nichts anderes hinfährt, als auf diesem Punkt, wo Chillicothe steht. Und trotzdem vergisst man es dann, wenn man eigentlich wissen will, wo man ist. Das fühle ich total.
Ich muss auch sagen, mir hat das, ich habe vergessen, wie laut die Autos dort sind. Es gibt halt keine normalen Autos. Es gibt nur Pickups und es gibt nur Automatikgetriebe. Es gibt kein gefühlvolles Schalten. Es gibt nur Durchabdrucken, dass hinten beim kanalrohrgroßen Auspuff einfach eine schwarze Wolke aufsteigt. Und die Motoren sind so laut und du bist am Radl recht weit unten. Die Motoren sind in den großen Autos recht hoch, das heißt, die sind auf Höhe deiner Ohren und du wirst einfach fast taub, wenn die an dir vorbei pressen in einem sehr knappen Abstand. Also ich habe jetzt gerade wieder so ein Flashback und kriege gerade wieder die Panik stellvertretend für den Dominik. Flo, ich habe eine ganz schlechte Verbindung. Ich glaube,
ja,
mein Computer ist heiß, mein Akku ist schwach und ich selbst bin auch heiß und schwach.
Ich wollte gerade sagen, lass uns bleiben, ich wollte noch einen Abschlusssatz sagen.
Es gäbe noch ein paar Geschichten, wir sind aber eh schon lang, wir machen einfach morgen weiter, wir hoffen, dass morgen die ersten Zieleinfahrten gibt und wir drücken einfach noch alle die Daumen und vor allem möchte ich noch gern eine Botschaft loswerden. Es ist völlig wurscht, ob man 1., 2., 3., 17. oder 28. wird, es ist einfach nur geil, wenn man bis zum Schluss sein Bestes gibt und ich hoffe, dass jetzt niemand entmutigen lässt von den Zwischenständen, aber es ist erstens noch immer alles möglich, es ist noch niemand im Ziel und zweitens, egal welche Platzierung, ich glaube, man möchte am Schluss einfach zu sich selber sagen, ich habe bis zum Ziel mein Bestes gegeben und wir Zuschauer freuen uns einfach, wenn wir Leute sehen, die einfach kämpfen bis zum letzten Kilometer.
Genauso wie der Lukas, der jetzt schon in den Chat eingestiegen ist, weil er hat jetzt nur mehr 40 Minuten Zeit, um den Podcast hochzuladen. Deswegen beenden wir das jetzt endgültig.
Podcast Werkstatt.